SRF 1.
Willkommen zum Rendezvous, dem Politik- und Wirtschaftsmagazin von Radio SRF. In Syrien kämpft nun auch die Opposition gegeneinander. Der Flächenbrand in der Region wird Realität, sagt die Korrespondentin.
Syrien ist ein Stellvertreterkonflikt geworden. Es gibt Prognosen, die sagen, selbst wenn Assad stirbt, muss das nicht bedeuten, dass der Krieg vorbei ist.
Denn die Nachbarländer tragen ihre Probleme in Syrien aus. Ein Gespräch. Die goldenen Zeiten bei den Hypotheken seien vorbei, sagt der Vergleichsdienst Comparis. Wir fragen nach. Ein brutaler, blutrünstiger Drogenboss ist der mexikanischen Polizei in die Falle getappt. Das gibt der Regierung eine Verschnaufpause, nicht mehr. Und um 13 Uhr, bonjour les Romans, bonjour Jean-Pierre Rocha. Diese Woche sind wir beim Bergbauern und Schriftsteller und sprechen über seine Suche nach dem Sinn des Lebens.
Ich hoffe, dass es schon eine Wahrheit ist, ganz tief innen. Aber man muss suchen, als man etwas findet. Ich suche noch darum. Vielleicht ist eben das Programm zu suchen und nicht zu finden.
Um eins. Rendezvous mit Ivana Pribakovic und Andi Löscher. Er hat die Nachrichten.
Häuser und Wohnungen kaufen ist in der Schweiz teurer geworden. Grund sind die Hypothekarzinsen, die laut dem Vergleichsdienst Comparis allmählich steigen. Festhypotheken mit fünfjähriger Laufzeit gab es Ende Juni für einen Zins von 1,9%. 3 Monate zuvor lag der Richtzins noch bei 1,6%. Die goldenen Zeiten mit Tiefsthypotheken seien vorbei, hält Comparis fest. Wegen steigenden Zinsen sei die Nachfrage nach Festhypotheken gesunken. Gefragte seien dagegen flexible Modelle. In der Schweiz sind die Autobenutzer weniger diszipliniert als auch schon, wenn es ums Angurten auf den Rücksitzen geht. Das zeigt eine Zählung der Beratungsstelle für Unfallverhütung BFU mit 45.000 erfassten Autos. Vor 2 Jahren waren noch 79% der Rücksitzpassagiere angeschnallt, in diesem Jahr nur noch 72. Die Gurtentragpflicht auf dem Rücksitz gilt bereits seit 1994. Die BFU schreibt, jährlich könnten rund 30 Menschenleben gerettet werden, wenn sich alle Insassen konsequent anschnallen würden. Ob Zug oder Bus, ob Schiene oder Straße, der öffentliche Verkehr ist für die Schweizer Industrie und das Baugewerbe ein wichtiger Auftraggeber. Das besagt eine Studie der Hochschule Luzern im Auftrag von mehreren Branchenverbänden. Laut den Autoren lässt sich mit der Studie erstmals die Bedeutung abschätzen der Wertschöpfungskette des öffentlichen Verkehrs in Industrie und Baugewerbe. Der öffentliche Verkehr hat demnach 2011 mit seinen 38.000 Arbeitsplätzen eine Wertschöpfung von 4,4 Milliarden Franken erzielt. In Syrien hat die Armee ihre Angriffe rund um die Hauptstadt Damaskus verstärkt. Sie rücke auf Quartiere vor, von wo aus Rebellen immer wieder Regierungsgebäude mit Raketen beschossen hätten, berichtet der Fernsehsender BBC. Beide Seiten werden zunehmend von Kämpfern aus dem Ausland unterstützt. Bei den Rebellen kämpfen gemäß der Agentur Reuters nun auch pakistanische Taliban. In Mexiko ist der Chef des Drogenkartells Los Zetas festgenommen worden. Wie die mexikanischen Behörden mitteilen, wurde Miguel Ángel Treviño alias Zet Guadrenta bei einem Spezialeinsatz der Marine gefasst. Auf ihn hatten Mexiko und die USA Millionen von Dollar ausgesetzt. Los Zetas zählt zu den größten Drogenkartellen in Mexiko. In Kairo sind bei Kämpfen zwischen Muslimbrüdern und der Polizei letzte Nacht mindestens 7 Menschen getötet worden. Über 250 wurden verletzt. Das sagte der Chef der ägyptischen Rettungsdienste vor den Medien. Hunderte Demonstranten hatten eine wichtige Brücke im Zentrum Kairos blockiert. Dort kamen bei den Auseinandersetzungen 2 Menschen ums Leben. 5 weitere Personen starben im Quartier Gizeh. In Griechenland liegen Streiks große Teile des öffentlichen Lebens lahm. Amtsstellen sind geschlossen, Züge und Busse fahren nicht, vielerorts bleibt der Kehricht am Straßenrand liegen. Die Streiks richten sich gegen die weiteren Sparpläne der griechischen Regierung. Bis Ende des nächsten Jahres sollen 15.000 Staatsangestellte entlassen werden. Aus Solidarität mit ihnen haben auch die Gewerkschaften des Luftfahrtsektors zu Streiks aufgerufen. Burmas Präsident Thein Sein will noch dieses Jahr alle politischen Gefangenen freilassen. Bei einem Besuch mit dem britischen Premier Cameron sagte Thein Sein, bis Ende Jahr werde in Burma niemand mehr wegen seiner politischen Einstellung hinter Gittern sitzen. Das garantiere er. Thein Seins Besuch in Großbritannien war der erste eines burmesischen Präsidenten. In der Europäischen Union sinkt der Absatz von neuen Autos. Im Juni wurden 1,1 Millionen neue Autos zugelassen, so wenige wie nie mehr in einem Juni seit 17 Jahren. Das teilt der Verband der europäischen Autohersteller mit. Im ersten Halbjahr sank die Zahl der verkauften neuen Autos laut dem Verband um 6,6%.
Sie hören Rendezvous und gleich gehen wir nach Syrien, wo der Konflikt auf die Nachbarländer übergreift. Dann, das Haus im Grünen wird teurer, die Eigentumswohnung auch. Was tun, wenn die Hypothekarzinsen steigen? Radioaktives Wasser im Bielersee. Das ENSI liefert eine Erklärung nach.
Die Erklärung des ENSI ist sehr plausibel. Es können aber weitere Faktoren, wie zum Beispiel die Aufmischung von Sedimenten, nicht ausgeschlossen werden.
Wir versuchen, das Rätsel zu lösen. Für die Tessinerin ist es eine Tragödie, die sie krank macht.
Eine Tragödie für mich. Ich bin ammalata, intendiamoci.
Für den Kanton ist es ein Versuch, Ordnung in den Tessiner Tälern zu schaffen. Gesetzeswidrig gebaute Rustici sollen abgerissen werden, die Reportage. Und um eins der Ausflug in die Romandie zum Hirten, aber zuerst noch kurz zu B&B, zu Börse und Badewetter.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 7.972 Punkten, minus 0,3%. Der Euro wird zu 1.23,82 gehandelt, der Dollar zu 94,50. Und das Wetter? Es ist sonnig bei 26 bis 30 Grad. In den Bergen gibt es am Nachmittag erste Schauer und Gewitter. Morgen Mittwoch gibt es auch im Flachland örtliche Schauer und Gewitter. Die Temperatur erreicht 28 Grad.
In Syrien nimmt der Bürgerkrieg eine besorgniserregende Wende. Neu kämpfen nicht nur Regierungstruppen und Opposition gegeneinander, sondern auch die Rebellen untereinander. Die Journalistin Sonja Zekri verfolgt den Konflikt von Ägypten her. Ich fragte sie, worin ist sich die bewaffnete syrische Opposition nicht einig? Geht es da um Religion?
Es geht um die Zukunft Syriens. Die Gotteskrieger haben eine Vorstellung, eine Vision, die über die Grenzen Syriens hinausgeht. Sie wollen Syrien benutzen für einen Religionskrieg, als Basis für einen Religionskrieg, Sunniten gegen Schiiten, aber auch gegen Christen, gegen Ungläubige, gegen moderate Muslime. Und da ist Syrien sozusagen nur der Ausgangspunkt, wo sie sich festsetzen wollen, wo sie Assad stürzen wollen, aber das ist nur der Beginn. Man muss sich die anderen Assad-Gegner vorstellen, nicht unbedingt als eine Gruppe, die liberale, demokratische Vorstellungen teilt, wie wir sie haben, wie sie in Europa vorherrschen. Aber die Ziele sind eher national. Es geht um die Zukunft Syriens. Es geht darum, was geschieht mit Syrien, mit diesem Vielvölkerstaat und wie wird man dort zusammenleben, wie wird man ein Gemeinwesen errichten. Und diese Taliban-Vorstellungen der unterschiedlichen Gotteskrieger und Dschihadistengruppierungen, die sind ihnen fremd und die lehnen sie im Grunde ab.
Als der Bürgerkrieg ausbrach, war eine der größten Befürchtungen, dass sich der Konflikt über die Grenzen Syriens hinaus ausweitet. Wird dieses Schreckensszenario jetzt in diesen Tagen wahr?
Wenn man realistisch ist, muss man sagen, das ist eigentlich schon wahr geworden. Man kann nicht davon reden, dass jetzt auch im Libanon wieder ein neuer Bürgerkrieg herrscht, aber alles, was in der Region im Moment an Unruhe geschieht, hat fast immer in irgendeiner Weise mit dem Syrien-Konflikt zu tun. Ein US-Beamter hat gesagt, man kann nicht mehr sagen, es gibt einen Syrien-Konflikt, der ausstrahlt, sondern wir haben inzwischen ein regionales Konfliktszenario mit einem syrischen Fokus. Sowohl im Libanon haben sich die Konflikte zwischen Sunniten und Schiiten verschärft. Das wird zum Teil noch in Syrien ausgetragen, weil Libanesen in Syrien kämpfen, aber das strahlt auch wiederum zurück aus. Im Irak hat die Gewalt ist neu wieder aufgeflammt. Jordanien versucht, sich irgendwie rauszuhalten, aber der Preis ist eben auch sehr, sehr hoch. Und die fürchten auch, dass sie da reingezogen werden. Dass das alles immer noch schlimmer werden kann und dass das noch nicht die letzte Eskalationsstufe ist, das wissen, glaube ich, alle Beteiligten.
Und welche Konsequenzen wird das für die Region haben?
Ja, das kann man nicht sagen. Die Region tut ja alles, um in Syrien Konflikte auszutragen, die sie im eigenen Land nicht ausgetragen haben. Libanon ist dafür ein Beispiel, aber auch die Golfregion, die natürlich dort mal die einen, mal die anderen unterstützt. Syrien ist ein Stellvertreterkonflikt geworden. Es gibt Prognosen, die sagen, selbst wenn Assad stürzt, muss das nicht bedeuten, dass der Krieg vorbei war, sondern kann sich fortsetzen, endlos durch Konflikte zwischen verschiedenen Milizen. Also der Krieg kann sozusagen sich reinkarnieren in immer neue Konflikte. Also wenn man pessimistisch sein möchte, kann man da viele, viele Szenarien auswählen.
Wenn sich die Opposition derart bekämpft, scheint eines auf jeden Fall klar, das nützt dem Präsidenten, das nützt Assad. Was bedeutet es für die Bevölkerung?
Ja, Assad nützt es auf jeden Fall. Also diese große Syrien-Konferenz in Genf liegt ja jetzt erstmal auf Eis. Die Amerikaner und auch die Briten ziehen sich jetzt offenbar von den Plänen zurück, dass sie die Rebellen bewaffnen wollen, weil sie eben jetzt noch weniger als vorher eine Vorstellung davon haben, in wessen Händen am Ende diese Waffen enden. Und für die Bevölkerung ist das natürlich entsetzlich. Die Bevölkerung war zum Teil nicht überall so abgeneigt, wenn diese Gotteskriegerformationen Gebiete kontrollieren, weil sie eine Art von Ordnung geschaffen haben.
Wenn man überhaupt von so etwas wie Alltag sprechen kann in Syrien, ist für die Menschen klar, wem sie vertrauen können und wen sie fürchten müssen?
Das ist von hier aus sehr schwer zu sagen, nach allem, was man hört, weil Syrien inzwischen so enorm zersplittert ist. Und das, was man über einen Ort in Syrien sagt, gilt eigentlich schon einige Kilometer weiter nicht mehr. Das macht es für die Menschen wahnsinnig schwierig. Wir wissen von diesen riesigen Flüchtlingsströmen außerhalb Syriens, also die nach Jordanien gehen, Türkei, Libanon, selbst Irak. Aber innerhalb Syriens haben sie Leute, die 3-4 Mal entwurzelt und vertrieben worden sind. Und die immer wieder durch dieses patchworkartige Territorium sich durchschlagen müssen, wo dann mal die einen regieren, mal die anderen regieren. Hilfslieferungen kommen nicht mehr durch. Also es ist enorm unübersichtlich und es wird immer schwieriger. Und nach allem, was man sieht, muss man sagen, ist ein Ende überhaupt nicht abzusehen.
Sagt Sonja Zekri, sie ist Korrespondentin für die Süddeutsche Zeitung und den Tagesanzeiger. Es waren goldene Zeiten für alle, die von einem Eigenheim träumten. Mit rekordtiefen Hypothekarzinsen ließ sich der Wunsch vieler verwirklichen. Doch nun scheinen diese Zeiten langsam vorbei zu sein. Die Zinsen für Hypotheken sind im letzten Quartal markant angestiegen. Klaus Ammann.
Stefan Rüesch ist Bankenexperte beim Internetvergleichsdienst Comparis. In seinem Hypothekenbarometer für das letzte Quartal hat er einen abrupten Anstieg der Zinsen festgestellt. Auslöser seien die Zentralbanken, insbesondere die US-amerikanische, sagt er.
Die amerikanische Fed hat ja signalisiert, dass die Zeit der großen Liquidität irgendwann mal vorüber sein könnte. Das hat die Finanzmärkte nervös gemacht und hat zu einem Anstieg der Zinsen geführt.
Andere Experten betonen, dass die strengeren Anforderungen der Schweizerischen Nationalbank an die Hypothekenvergabe ihre Wirkung nun zeigten. Innerhalb weniger Wochen sind die Zinsen für 10-jährige Festhypotheken von durchschnittlich 2,2 auf 2,6% gestiegen. Fünfjährige von 1,6 auf 1,9%. Tendenz weiter steigend. Stefan Rüesch von Comparis sieht eindeutig eine Trendwende.
Was auch nicht überraschend war, also so billig wie das Geld Ende letzten Jahres war, mit unter 2% im Schnitt für 10-jährige Festhypotheken, das war halt schon extrem tief. Und auf dieses Niveau werden die Zinsen ja wahrscheinlich nicht mehr zurückkehren.
Kommt dazu, dass die Entwicklung auch nicht mehr geradlinig und voraussehbar verläuft. Die Zinsen steigen und sinken jeden Tag. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Banken werden größer. Das alles hat laut Comparis bereits Auswirkungen auf die Nachfrage. Erstmals seit 2 Jahren haben sich wieder mehr als 20% der Hypothekarnehmer für kurzfristigere, flexiblere Lösungen entschieden.
Klaus Ammann. Klaus Ammann, nachdem Sie sich mit dem Analysten unterhalten haben, Ihre Einschätzung als Wirtschaftsredaktor, ist das nun die Wende? Ist es wirklich vorbei mit diesen tiefen Hypothekarzinsen?
Ja, ich glaube, man kann tatsächlich von einer Wende sprechen. Die Zeiten der ganz tiefen Zinsen sind wohl vorbei, aber die Zinsen sind nach wie vor sehr tief im langjährigen Vergleich und sie können auch temporär wieder leicht sinken. Aber vielleicht noch entscheidender als das tiefe Niveau der Zinsen ist die Volatilität, die wieder da ist, also die großen Schwankungen von einem Tag auf den anderen.
Was raten Sie unter diesen Voraussetzungen den Besitzerinnen und Besitzern von Wohnungen oder Häusern? Was soll man jetzt tun?
Also wer erst vor kurzem eine langfristige Festhypothek abgeschlossen hat, der oder die muss sich natürlich vorläufig keine großen Sorgen machen. Anders sieht es bei Eigenheimbesitzern aus, deren Hypothek zum Beispiel bald ausläuft. Diese müssen natürlich jetzt abwägen, ob es sich lohnt, vor der Frist zu erneuern. Wenn diese Frist innerhalb eines Jahres abläuft, dann gibt es bei vielen Banken die Möglichkeit, eine sogenannte Terminfesthypothek abzuschließen, sprich die bestehende Festhypothek mit einem nur leicht höheren Zins zu verlängern. Wenn die Hypothek noch länger als ein Jahr läuft, dann lohnt sich eine Erneuerung wohl jetzt kaum, denn dann bestrafen einen die Banken in der Regel mit einer Strafe, mit dem sogenannten Vorfälligkeitsentschädigung. Auf jeden Fall muss man sich für diese Neuverhandlungen wieder intensiver vorbereiten als bisher, bevor man zur Bank geht. Man muss genau vergleichen, welche Angebote wo bestehen. Man muss sich zum Beispiel auch überlegen, ob sich wie sich die verschiedenen Angebote unterscheiden und wie weit man gehen kann, wie hohe Zinsen man tragen kann. Denn dass die Zinsen wieder steigen, dieses Szenario war zwar immer schon da, aber jetzt wird es eben realer.
Wenn die Hypozinsen steigen, wächst ja die Angst vor einer Immobilienblase. Wie gefährlich ist jetzt dieser Anstieg der Hypozinsen?
Ja, ich glaube, unmittelbare Gefahr herrscht nicht. Es gibt sicher einen gewissen Dämpfer für den Immobilienmarkt. Das heißt, die Preise für Häuser und Eigentumswohnungen werden wohl stagnieren. Sie haben bereits in den letzten Monaten stagniert in den meisten Regionen der Schweiz. In den sogenannten Hotspots, also vor allem rund um Genf und um Zürich, werden die Preise sogar leicht zurückgehen. Auch das eine Entwicklung, die bereits eingesetzt hat. Das ist aber grundsätzlich eine Entwicklung, die von den Experten begrüßt wird. Solange die Zinsen nach wie vor auf diesem tiefen Niveau und vor allem nicht rasant, also sehr abrupt steigen, spricht eigentlich wenig dafür, dass bald eine Immobilienblase platzen sollte. Ganz ausschließen kann man dieses Szenario aber nie.
Besten Dank für diese Einschätzungen, Klaus Ammann. Man nennt ihn Zeta 40 und er ist einer der gefährlichsten Verbrecher Mexikos. Nun haben mexikanische Soldaten den 40-jährigen Boss der Drogenmafia Los Zetas festgenommen, nahe der Grenze zu den USA in Nuevo Laredo. Die Verhaftung von Miguel Ángel Treviño Morales ist für die mexikanische Regierung ein ersehnter Erfolg im Kampf gegen die Drogenkartelle. Franco Battel.
Mit Treviño Morales ist Mexiko ein ganz großer Fisch ins Netz gegangen. Denn die Zetas sind eines der mächtigsten Kartelle, wenn auch nicht das größte. Und deren Boss ist berüchtigt für seine Blutrünstigkeit. Trotzdem wird die Verhaftung Trevinos nicht mehr sein als eine Verschnaufpause. Denn schon heute werden die Zetas einen neuen Chef bestimmen. Sicher, die Zetas sind geschwächt, aber das heißt nur, dass die anderen Kartelle nun wie Geier über dem Erbe kreisen. Sie werden versuchen, die besten Stücke des kriminellen Imperiums an sich zu reißen. Gut möglich, dass dieser Machtkampf sogar zu mehr Gewalt, zu mehr Toten führt. Seit einem guten halben Jahr regiert in Mexiko Präsident Peña Nieto und mit ihm die alte Staatspartei PRI, der Dinosaurier der mexikanischen Politik. Peña Nieto und der PRI versprachen, für mehr Sicherheit zu sorgen, und zwar schnell. Und tatsächlich, es gibt ein bisschen weniger Tote, die Lage hat sich ein bisschen verbessert, aber nicht grundlegend. Der schwache mexikanische Staat ringt weiter mit einer starken, finanziell äußerst potenten Mafia. Die Mafia kauft mit ihrem sagenhaften Reichtum Richter, Bürgermeister, ganze Polizeikorps und hüllt den Staat aus. Dieses Terrain zurückzuerobern, wird die mühselige Aufgabe einer jeden Regierung sein, die es ernst meint mit dem Kampf gegen die Mafia. Peña Nieto versucht, ein neues Polizeikorps zu schaffen, eine nationale Gendarmerie, und die soll sauber sein und nicht mehr ein verlängerter Arm der Mafia. Doch die Gefängnisse, die Gerichte, die Staatsanwaltschaften zu säubern, damit hat er noch nicht einmal begonnen. Wichtig wäre es auch, die Mafia auszuhungern, ihr das Geld, den Reichtum zu entziehen, etwa mit einer schlagkräftigen Finanzpolizei oder der Mafia, die Rekrutierung ihres Nachwuchses zu erschweren. Dazu bräuchte es bessere Schulen, mehr Ausbildungsplätze, Chancen für die Jungen. Sicher, der Schlag von heute Nacht, die Verhaftung von Trevino, ist wichtig. Doch der Kampf gegen Mexikos Mafia ist ein Langzeitprojekt, das am Anfang steht.
Sie hören Rendezvous, es ist 10:50. Weder überraschend noch gefährlich sind die überdurchschnittlichen Mengen von radioaktivem Cäsium, das Forscher im Bielersee gefunden haben. So hat die nukleare Überwachungsbehörde ENSI reagiert und auch die Erklärung für die ungewöhnlichen Messwerte geliefert. Nur darüber sprechen will sie nicht. Christian von Burg.
Ums Jahr 2000 gelangte mehr radioaktives Cäsium in den Bielersee, dreimal bis fünfmal mehr als sonst. Das wurde am Sonntag publik. Antonia Sommervilla, Sprecher der BKW, der Betreibergesellschaft des Kernkraftwerkes Mühleberg, sagt dazu:
Ich kann Ihnen nicht sagen, von wo genau diese Ablagerung stammt.
Er betonte nur, dass die gefundenen Spuren weit unter den Grenzwerten liegen. Das ist richtig. Es bestand nie eine Gefahr. Nur in dieser Geschichte ging es von Beginn weg nicht um Gefahr, sondern um Kontrolle. Und um das Vertrauen, das eine transparente Kontrolle der Kernkraftwerke mit sich brächte. Jetzt hat die Nuklearsicherheitskontrolle, das ENSI, die Begründung für die erhöhten Cäsiumwerte nachgeliefert. Nur vors Mikrofon treten will beim ENSI niemand. Für uns ist das schlicht keine Geschichte, lässt der Pressesprecher ausrichten und verweist auf ein im Internet aufgeschaltetes Papier. Dort ist zu lesen, dass 1999 in Mühleberg eine neue Anlage in Betrieb genommen worden ist, mit der radioaktive Abfälle verdichtet und verpackt werden. Zu Beginn trat dabei mehr Cäsium aus als gewünscht. Im folgenden Jahr bekam die BKW die Anlage aber besser in den Griff. George Spiller, der Leiter des Fachbereiches Strahlenschutz beim ENSI, lässt sich deshalb wie folgt zitieren:
Der Fund von Cäsium im Bielersee überrascht uns nicht.
Gleichzeitig schreibt das ENSI beschwichtigend weiter:
In Tessiner Seen sind um ein Vielfaches höhere Werte weit verbreitet.
Auch die BKW hat die Sache weiter untersucht. Sommervilla sagt heute:
Die Erklärung des ENSI ist sehr plausibel. Es können aber weitere Faktoren, wie zum Beispiel die Aufmischung von Sedimenten, nicht ausgeschlossen werden.
Walter Wildi, der früher die Eidgenössische Kommission für Sicherheit von Kernanlagen geleitet hat, untersucht heute im Auftrag des Bundesamtes für Gesundheit die Radioaktivität im Wasser. Er kritisiert, dass das ENSI diesem Aspekt lange nicht die gebührende Aufmerksamkeit geschenkt hat. Erst nach Fukushima habe sich das geändert.
In Fukushima spielt heute die Abgabe ins Wasser, ins Grundwasser und ins Meer eine ganz wichtige Rolle, und das hat man während Jahrzehnten unterschätzt.
Mühleberg schließe bei diesen Untersuchungen von allen Schweizer Kernkraftwerken am schlechtesten ab.
Etwa die Hälfte der Abgaben in die Gewässer der Schweiz kommen aus Mühleberg.
Alles Cäsium, das man in den Seen finde, stamme von Menschenhand. Am deutlichsten ablesen lassen sich die frühen Atombombentests und die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl. Bei dieser wurden die Tessiner Seen mit Abstand am meisten belastet. Lange durfte man dort keine Fische mehr essen. Der Vergleich des ENSI zwischen Bielersee und den Tessiner Seen sei irreführend, sagt Wildi, weil die Ursachen für die radioaktive Belastung in diesen zwei Fällen eine ganz andere sei. Damit bleibt diese Geschichte mit dem Schlick im Bielersee für das ENSI wenig schmeichelhaft und für das Vertrauen in die Kontrolle das Vertrauen in die Kontrolle dürfte kaum wachsen.
Im Tessin schlägt derzeit der Fall von Raffaella Rodoni hohe Wellen. Sie hat, wie viele im Kanton, ihr Rustico illegal umgebaut. Genauer gesagt, sie hat es neu gebaut. Darum verlangen die Behörden jetzt, dass Raffaella Rodoni ihr Mainsäß vollständig abreißt. Sie aber denkt nicht daran. Rodonis Fall steht exemplarisch für das Tessiner Rustico-Dilemma. Im Fokus steht die Frage, wer ist schuld an den illegalen Bauten und was soll jetzt mit ihnen geschehen? Tessin-Korrespondent Alexander Grass.
Es ist der Tag, an dem die Kühe auf die Alpe di Cava hinaufgetrieben worden sind. Schneeresten blenden im Sonnenlicht, Wasserfälle rauschen im Talkessel. Und Raffaella Rodoni sitzt vor ihrer Hütte, sie hat keinen Blick für die Schönheit rundum.
È una tragedia per me. Io mi sono ammalata, intendiamoci.
Eine Tragödie, sagt sie, die sie krank gemacht hat. Der Schlaf ist weg, die Nerven liegen blank. Alle sagen rustico, rustico. Keiner denkt an den Menschen dahinter, an die Ungerechtigkeit. Das Dach des Rustikos ist mit Steinplatten bedeckt. Die dicken Mauern sind aus Granitsteinen gefügt. Die Hütte ist ganz und gar kein Beispiel für die Verschandelungen, von denen es sehr viele gibt auf den Tessiner Monti. Trotzdem, genau dieses Rustico muss Raffaella Rodoni abbrechen.
Come fanno tutti, ho inoltrato la domanda di...
Wie alle hat sie ein Gesuch gestellt, um das Dach und die Mauern des ursprünglichen Rustikos zu sanieren. Die waren aber so schief, dass sie nicht zu retten waren und abgerissen werden mussten. Es entstand eine neue Hütte, deren Grundriss anstatt 5x5 neu 6x5 Meter misst. Die Gemeinde reagierte mit einem Baustopp. Pläne und Gesuche wurden jetzt nachgereicht. Die Gemeinde Biasca sagte ja, aus Bellinzona kam ein Nein, weil es sich technisch um ein neues Haus handelte, das außerhalb der Bauzone erstellt worden ist. Die Verzweiflung bei Raffaella Rodoni wuchs. 1,5 Jahre lang drangen Schnee und Wasser durch das unfertige Dach. Zugleich wurde in der Nachbarschaft munter aus- und neu gebaut, ohne Bewilligung. Doch dafür interessierte sich die Gemeinde nicht. Raffaella Rodoni hielt es nicht mehr aus, also machte auch sie ohne Bewilligung weiter. Das ist 10 Jahre her. Anzeigen, Gegenanzeigen, Rekurse, ein Schreiben an den Bundesrat und eine Petition haben alle nichts genützt. Die Hütte muss abgebrochen werden. Raffaella Rodoni habe bestimmt Fehler begangen, stöhnt ihre Schwester Liliana Broggi. Größer sei aber die Verantwortung der Behörden, die es so weit kommen ließen. Die hätten nicht nur ein Auge, sondern beide Augen geschlossen, hätten Glauben gemacht, dass alles erlaubt sei, jahrelang. Es sei der einzige Abbruchbefehl im Tal, das sei ungerecht und maßlos, ein Bauernopfer. Es gibt Kaffee und Alda Fogliani erklärt, warum sie in dieser Sache auf die Barrikaden gestiegen ist.
Questo qui è l'esempio per tutto il Canton Ticino.
Das ist das Musterbeispiel dafür, dass diese Frage im ganzen Kanton in Ordnung gebracht werden muss, sagt sie. Bisher hat nur Schweigen geherrscht, ein ganzer Kanton steht im Unrecht, sagt sie.
Io fotografato in una giornata, 27 ottobre 2008.
So hat Alda Fogliani im Val Pontirone ein Bausündendossier erstellt mit 80 Fotos. Das Dossier hat den drohenden Abbruch bei Raffaella Rodoni nicht abgewendet. Aber es landet in Bundesbern, bei Gemeinde, Kanton und im Internet. Offene und anonyme Drohungen waren die Folge. Der Einzige, der spricht im Tal, ist Nello Caprara, der ganzjährig dort oben wohnt. Die Leute sind wütend. Seit die Fotos ihrer Rustici in Bern gelandet sind, haben alle Angst vor Geldstrafen, sagt Nello Caprara. Rodonis Hütte sei nicht der schlimmste Fall, den es gibt in Biasca und im Tessin. Trotzdem treffe sie jetzt. Ein Desaster. In ihrer Hütte am Talausgang unten singt Alda Fogliani die alten Lieder. Sie redet von den Steinen hier heroben, die von Heimatliebe, von Not und von sehr viel Schweiß erzählen. Raffaella Rodoni hat ihr Rustico nicht abgebrochen. Und unten im Tal, in Biasca, überlegt Norma Ferrari Conconi von der Gemeinderegierung, was zu tun sei.
Se la demolizione non avverrà... Il municipio provvederà ad intervenire.
Wenn die Hütte nicht von den Besitzern abgebrochen wird, dann muss es die Gemeinde tun.
Quello che avevano edificato era abusivo, avevano demolito.
Das Rustico in Val Pontirone sei widerrechtlich erbaut worden, ein Baustopp sei missachtet worden, sagt Ferrari Conconi. Norma Ferrari Conconi möchte den Bürgern helfen, jetzt muss sie aber auch in weiteren Einzelfällen im Val Pontirone Leute strafen, die Geld und noch mehr Arbeit in ein Stück Heimat investiert haben. Es ist eine Geschichte, bei der es nur Verlierer gibt.
Alexander Grass aus dem italienischsprachigen Teil der Schweiz und gleich wechseln wir in den französischsprachigen Teil der Schweiz. Gleich sind wir wieder chez les Romans nach den Schlagzeilen des Mittags und sie hat Andi Lüscher.
Häuser und Wohnungen kaufen ist in der Schweiz teurer geworden. Grund sind die Hypothekarzinsen, die allmählich steigen. Die goldenen Zeiten mit Tiefsthypotheken seien vorbei, schreibt der Vergleichsdienst Comparis. In der Schweiz sind die Autobenutzer weniger diszipliniert als auch schon, wenn es ums Angurten auf den Rücksitzen geht. Gemäß der Beratungsstelle für Unfallverhütung waren vor 2 Jahren noch 79% angeschnallt, in diesem Jahr nur noch 72%. In Kairo sind bei den neuesten Kämpfen zwischen Muslimbrüdern und der Polizei mindestens 7 Menschen getötet worden. Über 250 wurden laut den ägyptischen Rettungsdiensten verletzt.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.